Herr, ich danke dir, dass es einen roten Faden gibt, den du spinnst schon von Anbeginn der Menschheit und den du mit dem Volk Israel gesponnen hast und den du auch mit uns als deine Gemeinde, aber auch mit jedem Einzelnen gehst. Ich bitte dich, dass du Dave jetzt ausrüstet mit allem, was er braucht, dass er zu uns spricht, dass wir ein offenes Herz haben für das, was du zu sagen hast. Amen.
Heute zur Abwechslung mal keine Fake-Geschichte am Anfang, sondern ganz normal in den Predigttext. Wir sind am Freitag angelangt, am Karfreitag, und wir lesen Markus 15, die Verse 1 bis 15. Markus 15, 1 bis 15. Und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor, er aber antwortete ihnen nichts. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen, einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass sie ihn lieber den Barabbas losgeben solle. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum: Kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr: Kreuzige ihn. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Danke für dein Wort. Danke, dass wir heute diesen Text anschauen dürfen, und bitte sprich durch dein Wort zu uns. Ich denke, dass jeder, der hier sitzt, mich eingeschlossen, was mitnimmt aus dieser Passage. Danke, dass dein Wort lebendig ist und dass dein Wort Kraft hat, und schenk, dass wir diese Kraft heute Morgen erfahren. Amen. Also wir sind am Karfreitag angelangt. In dieser Woche, die der Markus ja sehr intensiv beschreibt. Diese letzte Woche, ansonsten ist er sehr flott unterwegs, aber die letzte Woche sehr intensiv und der Karfreitag natürlich auch sehr intensiv. Und es sieht tatsächlich so aus: Nächste Woche haben wir Familiengottesdienst, da haben wir ein anderes Thema, dann haben wir noch einmal Gottesdienst und dann ist schon Karfreitag. Das heißt, wir werden tatsächlich in unserem fortlaufenden Textlesen dahin kommen, dass wir an Karfreitag noch Karfreitag-Text haben und am Ostersonntag dann Auferstehung. Also irgendjemand hat es geplant, ich war es nicht. Es ist der Freitag, der Karfreitag, und der Tag beginnt in der Frühe. Im Vers 1 steht, und gleich in der Frühe. Wahrscheinlich heißt in der Frühe bei Sonnenaufgang, also um die erste Stunde, sagen wir mal 6 Uhr, vielleicht war es auch sogar ein bisschen davor, die hatten es ja eilig, die Schriftgelehrten und hohen Priester. Gleich in der Frühe, der Tag beginnt früh und es wird ein sehr schwerer Tag für Jesus. Also er beginnt in der Frühe und wir wissen, zur 9. Stunde, 15 Uhr, wird er sterben an diesem Tag. Und der Tag beginnt in der Frühe und der Tag geht mit einem weiteren Verhör los. Am Abend wurde er schon verhört vom Hohen Rat und jetzt wird er an Pilatus übergeben. Und Markus ist ja ein Meister der Kurzgeschichte, der packt das alles eng zusammen. Auch in der Geschichte heute erzählt er das sehr knapp, in allen anderen Evangelien ist es ausführlicher. Und deshalb schauen wir uns am Anfang an, was denn Markus alles weglässt, was denn noch passiert ist. Und danach schauen wir, was er eigentlich noch erzählt. Also zuerst, was lässt Markus alles weg? Wenn man ins Matthäus-Evangelium schaut, Matthäus baut den Judas noch mit ein in diese Geschichte. Also parallel zur Überführung von Jesus an Pilatus erzählt er, dass Judas zu den Priestern kommt in den Tempel und das Geld zurückbringt, die 30 Silberlinge. Es steht da, es reut ihn, er bereut, was er gemacht hat. Und die obersten Priester nehmen das Geld aber nicht an, die sagen, das haben wir dir gegeben, behalt's. Und er nimmt das Geld und schmeißt es im Tempel in die Ecke und er geht und er hängt sich. Und dann liegt das Geld da, dann nehmen die Priester das Geld, heben es auf und sagen, wir können es jetzt nicht in die Kasse tun. Sie kaufen damit einen Acker, der wird Blutacker genannt. Das baut Matthäus noch ein. Dann baut Matthäus noch ein, eine Botschaft von der Frau von Pilatus. Das steht in Matthäus 27, Vers 19. Matthäus 27, Vers 19. Als er aber, also Pilatus, auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Also seine Frau hat offensichtlich einen Albtraum gehabt, wo sie gesehen hat, Jesus ist gerecht und er soll sich nicht versündigen an ihm. Aber Pilatus hört nicht auf diese Mahnung seiner Frau, Pilatus hört auf das Volk. Im Matthäus-Evangelium steht dann auch diese bekannte Händewasch-Passage, Matthäus 27, Vers 24 und 25. Als Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser, wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach, ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Also Pilatus hat seine Hände in Unschuld gewaschen, daher kommt auch dieses Sprichwort. Obwohl es natürlich nicht geht. Also er konnte diese Schuld nicht abwaschen, die er da auf sich lädt. Das war Matthäus. Das hat Matthäus noch in seinem Bericht drin. Lukas wird noch berichtet, dass Pilatus, als er hört, dass Jesus Galiläa ist und zufällig Herodes auch in Jerusalem ist, dass er Jesus noch zu Herodes schickt. Und Herodes verhört Jesus auch. Und Herodes war ja so eng mit Johannes dem Täufer und er will Wunder sehen, kriegt aber keine von Jesus. Und Jesus antwortet ihm auch nichts. Und deshalb schickt der Herodes den dann wieder zurück zu Pilatus. Und die Folge ist, dass Herodes und Pilatus, die vorher Feinde waren, seitdem Freunde sind. Das steht noch im Lukas zusätzlich. Und Johannes hat zusätzlich noch diese bekannte Frage von Pilatus, was ist Wahrheit? Das steht in Johannes 18, 37 bis 38. Johannes 18 ist die andere Parallelstelle. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Was ist Wahrheit? Ich finde, es ist ein markanter Satz, der heute für unsere Welt auch gilt. Was ist Wahrheit? Gibt doch keine Wahrheit. Wahrheit ist relativ. Jesus ist die Wahrheit. All das lässt Markus weg in seinem Bericht. Er konzentriert sich nur auf eine Sache. Klar, also man braucht Jesus in dem Text, man braucht Pilatus, man braucht die Ältesten und den Hohen Rat, aber Markus legt den Fokus aus meiner Sicht auf eine einzige Person noch zusätzlich, und zwar auf Barabbas. Alles andere lässt er weg, Schnickschnack lässt er weg. Barabbas lässt er drin. Barabbas ist dabei. Barabbas scheint eine wichtige Person zu sein. Sie wird in allen vier Evangelien genannt. Sie wird namentlich genannt. Also neben dem, was für das Verständnis der Geschichte wichtig ist, dass Jesus also auch von den Römern verurteilt wird und deshalb am Kreuz stirbt, neben dem, was wichtig ist für die Erzählung, lässt Markus den Barabbas drin. Und deshalb schauen wir uns den Barabbas heute Morgen ein bisschen genauer an. Wer war Barabbas? Was bedeutet Barabbas? Bar haben wir schon beim Bartimäus behandelt, heißt Sohn. Sohn Bartimäus, Sohn des Timäus, Barabbas, Sohn des Abbas, und so Hobby-Hebräer wissen vielleicht sogar, was Abba heißt. Abbas heißt Vater, Sohn des Vaters, sehr schön. Das ist sein Name, Barabbas. Manche Übersetzungen nennen ihn auch in der Matthäusstelle, also in Matthäus 27, 16 und 17, nennen sie ihn Jesus Barabbas. Schlachter macht es nicht, aber Luther 2017 macht es zum Beispiel. Und deshalb möchte ich jetzt vorlesen, wie das in der Luther 2017 Übersetzung heißt, Matthäus 27, 16 und 17. Sie hatten aber zu der Zeit einen bekannten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Man kann sich wahrscheinlich darüber streiten, ob der tatsächlich den Namen Jesus noch hatte. Origenes, so ein frühchristlicher Bibelkommentator, 3. Jahrhundert, der hat es abgelehnt, dass da der Name Jesus noch vorkommt. Andererseits gibt es auch das Argument, warum sollte das jemand hinzugefügt haben, weil es eher verwirrend ist, wenn der auch Jesus heißt. Ne? Ich möchte es mal so dahingestellt lassen, aber für mich ist gut möglich, dass er Jesus Barabbas hieß. Und dann klingt die Frage von Pilatus nochmal krasser. Wen wollt ihr? Jesus Barabbas oder Jesus Christus? Wen wollt ihr? Wen wollt ihr? Jesus Barabbas oder Jesus Christus? Dazu muss man wissen, für was stehen die beiden. Jesus, wissen wir, glaube ich, sehr viel. Für was steht Jesus Christus? Für was steht Barabbas? Sein Name haben wir uns schon angeschaut. Jesus heißt Retter und dann Barabbas, Sohn des Vaters, oder Jesus Christus, Retter der Gesalbte. Barabbas hat einen Aufstand wahrscheinlich angeführt, bei dem ein Mord stattgefunden hat, ob er tatsächlich selber beteiligt war. Er wird später Mörder genannt, das heißt wahrscheinlich war er aktiv beteiligt. Ein Aufstand war damals ein Aufstand gegen die Römer, gegen die römische Besatzungsmacht. Er war Israeli, Jude, sagt sein Name, und er hat sich gegen die Besatzungsmacht aufgelehnt. Er ist aktiv geworden. Er hat es selber, diese Unterdrückung, als schlecht wahrgenommen und ist aufgestanden und hat das in die Hand genommen und eine Lösung gesucht, zur Not mit Gewalt. Er hat Eigeninitiative gezeigt. Jesus hat keinen Aufstand ausgelöst, obwohl er auch viele Menschen um sich herum hatte. Er ist aber der Friedefürst, und der Unterschied ist hier die Eigeninitiative, und da sagt Jesus: Ich tue den Willen des Vaters, nicht den eigenen Willen. Barabbas, es steht jetzt nicht da, aber wenn er so ein Anführertyp war, war er vielleicht irgendwie eine imposante Gestalt, die quasi sich von der Masse abgehoben hat. Was ich konnte, war er besonders kräftig, besonders stark, charismatischer Anführer, jemand, der gut reden konnte, der Leute irgendwie mitreißen konnte, der ja nicht klein beigibt, sondern der seinen Willen durchsetzt. Und Jesus, der ist vor allem in dem Verhör sehr oft, Jesus antwortet nichts, Jesus schweigt. Er zieht sich immer wieder zurück, er beruhigt die Menge immer wieder, die quasi teilweise in Scharen ihm nachfolgen, und dann zieht er sich zurück, lässt die Menge stehen, kommt zur Ruhe wieder. Und unterm Strich steht auf der Seite steht ein Mörder. Ein Mörder bringt den Tod. Und auf der Seite steht Jesus, er ist das Leben und er bringt das Leben. Wen wählt ihr? Ich denke, viele, die hier sitzen, sagen natürlich Jesus. Ich wähle Jesus Christus. Halleluja. Das ist richtig und ist gut. Und wer das noch nicht gewählt hat, wer noch nicht die Entscheidung getroffen hat, den möchte ich ermutigen, macht es fest, wähle und wähle das Leben, wähle nicht den Tod. Aber auch für die, die diese grundlegende Entscheidung schon getroffen haben, gilt, glaube ich, diese Frage heute Morgen, wen wählst du? Ganz konkret in deinem Alltag. Wählst du Eigeninitiative, eigene Lösung, eigenen Willen, koste es, was es wolle, weltliche, menschliche Lösungen, weltliche Sicherheit auch, weltliche Wege, das ist Barabbas. Oder wählst du göttliche Lösung, göttliche Sicherheit, göttliche Wege, auch göttliche Zeitpunkte und den Willen des Vaters tun und nicht den eigenen Willen? Wen wählst du? Das ist der erste Akzent in unserem Text. Das Volk hat gewählt und das Volk hat aufgewiegelt von den Pharisäern den Barabbas gewählt. Dann möchte ich noch einen zweiten Akzent setzen. Der ganze Vorgang ist ja schon krass, ne? Also Pilatus hat offensichtlich die Gewohnheit gehabt, dass zum Passafest ein Gefangener freigelassen wurde. Ein Gnadenakt, einfach so. Und das Volk durfte tatsächlich wählen, wen sie haben wollten. Und weil es so ein wesentlicher Bestandteil von unserem Text ist, lese ich es nochmal. Wir haben ja 1 bis 15 und von Vers 6 bis 15 taucht immer wieder dieser Barabbas auf. Und das lese ich nochmal ab Vers 6. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum: Kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr: Kreuzige ihn. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Also ein krasser Tausch. Das Volk wählt, aufgewiegelt von den obersten Priestern, den Barabbas. Der Typ war ein Aufständischer, ein Feind der Römer, ein zu Recht Verurteilter, ein Mörder. Der Mörder hatte wahrscheinlich die Todesstrafe vor sich, wahrscheinlich sogar auch Kreuzigung. und der kommt frei. Und stattdessen wird der Gerechte, der nichts Böses getan hat, das erkennt Pilatus, der wird zum Kreuzestod verurteilt. Was für ein Tausch, was für eine Verwechslung, was für ein Justizirrtum. Ich weiß nicht, seid ihr schon mal dem Tod von der Schippe gesprungen? Irgendwie eine Situation im Verkehr vielleicht, knappe Situation, hätte auch anders ausgehen können. Beim Sport vielleicht, manche machen so extremere Sachen, Klettern, Radfahren. So ein Moment, wo man innehält und denkt, boah, das war jetzt knapp. Das hätte auch schief gehen können, das hätte anders ausgehen können. Vielleicht eine Krankheit. Ich weiß von meinem Vater, der, als der so in der 5. oder 6. Klasse war, da hat er sich verletzt und hat Tetanus gekriegt. Und damals, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in meiner, so wie die Geschichte oft erzählt, in meiner Erzählung war so 50-50 Überlebenschance für ihn. Und er war da auf Station quasi im Krankenhaus lange Zeit. Nicht alle Kinder, die da waren und das Gleiche hatten, haben überlebt. Also sind einige gestorben und er durfte es überleben. Und das ist eine der prägendsten Geschichten aus seiner Kindheit. Er durfte überleben, einfach so. Er war nicht besser oder schlechter wie die anderen, einfach Gnade, andere sind gestorben. Und so ähnlich ging es dem Barabbas. Und zu der Geschichte von Barabbas gibt es im Alten Testament eine Muster- oder Vorbildgeschichte, keine Ahnung, wie man das nennen will. Die kam fast im Psalm heute Morgen vor. Sie steht in 1. Mose 40. 1. Mose 40, Verse 1 bis 4 möchte ich lesen. So eine Parallelgeschichte. Das ist die Geschichte von Josef, als er im Gefängnis ist. 1. Mose 40, 1 bis 4. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs, also des Pharaos von Ägypten, und der oberste Bäcker sich gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, versündigten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker. Und er ließ sie in Haft setzen im Haus des Obersten der Leibwache, in den Kerker, in dem Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie und er diente ihnen und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Auch zwei, die im Gefängnis sind, die haben sich versündigt gegen den Pharao und dann, wir kennen die Geschichte, haben die beiden einen Traum und Josef kann ihnen die Träume deuten und der eine, der Bäcker, wird zum Tode verurteilt und wörtlich steht da, der wird ans Holz gehängt. Also mehr Parallele geht kaum. Und der andere, der Mundschenk, wird begnadigt und darf wieder als Mundschenk arbeiten. Und Vers 23 heißt dann, aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Er vergaß Josef, aber ich bin mir relativ sicher, dass er den Bäcker nicht so leicht vergessen hat. Das war mega knapp. Haben beide sich versündigt, wahrscheinlich das Gleiche falsch gemacht. Und der eine wird hingerichtet und der andere wird begnadigt. Den Bäcker hat er, glaube ich, nicht so schnell vergessen. Jedes Mal, wenn er zum Pharao kommt und ihm dient, ja, das ist aus Gnade. Oder jedes Mal, wenn er dem neuen Bäcker begegnet, da wird sicher wieder jemand eingestellt. Ich kenne deinen Vorgänger. Das ist bitter. Bittere Gnade. Ich darf weiterleben und der andere ist gestorben. So ging es wahrscheinlich auch den Israeliten. Als sie da in der Wüste unterwegs waren, haben sie immer wieder krasse Gerichte von Gott erlebt, auch wo sie das Land eingenommen haben unter Josua. Krasse Gerichte. Und eine Geschichte möchte ich erzählen aus Josua 7. Das ist die Geschichte von Achan. aus dem Stamm Juda. Die haben, als sie die Stadt Jericho eingenommen haben, hat der Achan was genommen. Die sollten nichts von den Reichtümern von Jericho nehmen. Und der Achan hat es gesehen und hat was für sich abgezwackt. Und zwar einen babylonischen Mantel, 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, 50 Schekel schwer. Und daraufhin verliert Israel die nächste Schlacht gegen Ai. Und Gott zeigt Josua, das liegt daran, dass Achan was genommen hat. Und per Los wird dann der Achan identifiziert. Und er wird mitsamt seinen Söhnen und Töchtern und Rindern und Eseln aus dem Lager geführt und vom ganzen Volk gesteinigt. Wer von euch hat schon mal geklaut? Manche noch nicht. Ah, krass. Überlegt mal, ihr müsstet jemanden steinigen, weil er was geklaut hat. Wie blöd es für euch ist. Einen Stein nehmen und auf jemanden werfen, der was geklaut hat. Das ist bitter, oder? Ich habe ja auch schon mal was geklaut. Ihr wisst genau, die Steine könnten eigentlich auch in eure Richtung fliegen. Das wäre genauso gerecht. Den gleichen Gedanken hat Jesus auch, als er die Ehebrecherin vor sich hat. Die hat die Ehe gebrochen und er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Bei der Ehebrecherin wirft dann keiner. Keiner traut sich das. Bei Achan haben sie es gemacht, obwohl sie alle auch schon geklaut hatten. Es ist bitter. Bitter für Achan, für seine Familie. Bitter für die auch, die Steine geworfen haben. Die haben sicher danach einige Male an Achan gedacht. Vielleicht einfach so, vielleicht auch, nachdem sie mal wieder was geklaut haben. Krass, dass die Steine nicht in meine Richtung fliegen. Und genau so ein bitterer Tausch passiert dem Barabbas. Der war zu Recht verurteilt. Und wenn Jesus nicht gekommen wäre, wäre er zum Tod verurteilt worden. Vielleicht wäre das mittlere Kreuz sein Kreuz gewesen. Und er kommt frei, ganz ohne irgendwelchen eigenen Verdienst. Es ist Gnade, aber es ist bittere Gnade. Ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat, der Barabbas, als er vielleicht dann aus dem Gefängnis rausgeführt wurde, wie Jesus ausgepeitscht wurde, noch was Pilatus angeordnet hatte. Vielleicht hat er das noch mitgekriegt. Bitter. Der kriegt's ab, was eigentlich ich hätte abkriegen sollen. Und in der Hinsicht können wir uns mit Barabbas identifizieren. Auch wir leben aus dieser bitteren Gnade. In 1. Petrus 2, 22 bis 24. Da steht 1. Petrus 2, 22 bis 24. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist der Tausch, den wir vollzogen haben. Unverdiente, bittere, teure Gnade. Und wir haben genauso wie der Barabbas nichts vorzuweisen, was es in irgendeiner Form rechtfertigen könnte. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also genau die gleiche Situation wie bei Barabbas. Der hat sich ja nicht bekehrt gehabt, der war ja kein Nachfolger von Jesus, der war einfach ein Mörder. Und Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Gleiche Situation. Wir sind nicht besser als Barabbas. Jeder kennt Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. So sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht die Christen geliebt, sondern die Welt, jeden einzelnen Sünder. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie können wir damit umgehen, mit dieser bitteren Gnade? Punkt 1 natürlich, nicht vergessen, was passiert ist. Der Mundschenk hat Josef vergessen, nicht zu vergessen. Dass ich hier stehe, ist nicht selbstverständlich. Wenn ich für alles, was ich falsch gemacht hätte, die gerechte Strafe bekommen hätte, wäre ich schon lang tot. Dass ihr hier sitzt, ist nicht selbstverständlich. Ich lebe, weil Jesus die Strafe getragen hat. Nicht vergessen. Und ihm danken. Kolosser 1, 12 bis 14. Kolosser 1, 12 bis 14. Indem ihr dem Vater Dank sagt, dass er uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut und die Vergebung der Sünden. Dem Vater Dank sagen, dass er uns versetzt hat vom Reich der Finsternis ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Barabbas wurde versetzt vom Gefängnis in die Freiheit. Wir wurden versetzt vom Reich der Finsternis ins Reich seines Sohnes. Die Frage ist immer noch, wie kann man damit umgehen? Nicht vergessen, ihm danken. Wenn man es mal von der anderen Seite betrachtet, was wäre denn das Dümmste, was der Barabbas machen könnte? Genau, ihr könnt sagen, ich bin befreit, aber ich bleibe hier sitzen. Also, ich gehe nicht. Was wäre noch richtig dumm? Weitermorden. Zwei Wochen später, wieder im Knast. Wieder ein Aufruhr angeführt. Wäre auch richtig dumm. Jesus vergessen, wäre auch dumm. Die Situation so abhaken. Ich betrink mich mal, dann habe ich hoffentlich alles vergessen. Trübsal blasen, wäre auch blöd. Sich in seinem Zimmer einschließen, nicht rausgehen, die Freiheit gar nicht nutzen, sondern irgendwie sich vergraben. Selbstmord wäre auch richtig blöd. Ne? Jemand gibt sein Leben für dich hin und was machst du? Irgendwie die ganze Geschichte ruft so, Barabbas, mach was draus. Deine Chance. Ein Hammer wäre es, wenn Barabbas sein Leben ändern würde. Wenn er so leben würde, wie Jesus gelebt hat, der sein Leben hingegeben hat, wenn er das weitertragen würde, dann hätte der Tausch wirklich was gebracht. Und spannend ist, dass wir von Barabbas gar nichts wissen. Der taucht nicht mehr auf. So Open-End-Geschichte. Und ich finde, es ist bewusst so offen. Was hat er daraus gemacht? Keine Ahnung. Aber jeder weiß, was man selber draus macht. Der Tausch betrifft auch uns. Wie ist es bei dir? Was machst du draus? Paulus drückt es in 1. Korinther 15, Vers 10 so aus. Auf sich selber bezogen. Sagt er in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Seine Gnade ist bei mir nicht vergeblich gewesen, sagt Paulus über sich. Und im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 6, Vers 1, ist die Aussage umgedreht, da wendet er sich an die anderen. 2. Korinther 6, Vers 1 ermahnt Paulus, aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Das soll nicht vergeblich gewesen sein. Der Tausch soll nicht vergeblich gewesen sein. Daran kann uns dieses Bittere an der Gnade erinnern, dass wir es nicht vergessen, dass es nicht vergeblich war. Ich fasse nochmal zusammen. Markus lässt sehr viel weg, was in den anderen Evangelien drinsteht. den Barabbas lässt er drin. Und was kann man von dem Barabbas lernen? Der erste Teil war, wen wählt ihr? Jesus Barabbas oder Jesus Christus? Wen wählst du? Und der zweite Teil war diese bittere Gnade, dass eigentlich hätte es mich treffen sollen. Die Steine hätten in meine Richtung fliegen sollen. Und das nicht zu vergessen, was Jesus getan hat, Gott zu danken für das, was er getan hat und die Freiheit auszukaufen. Also die Gnade nicht vergeblich zu empfangen, dieses mach was draus. Und das möchte ich euch heute Morgen zusprechen, macht was draus. Amen.